Auf der Welt gibt es zwei Sorten von weißen Elefanten. Die einen haben Rüssel, sie fressen große Mengen Gras und sie sind vom Aussterben bedroht. Die anderen können unterschiedliche Gestalt annehmen, eine riesige Menge von Zuschauern verschlingen und sie vermehren sich im Umfeld von sportlichen Mega-Veranstaltungen besonders stark. Überdimensionierte Bauten wie Stadien für Olympiaden, für Weltmeisterschaften im Fußball oder auch jetzt für die Fußball-EM in der Ukraine und in Polen werden inzwischen weltweit als weiße Elefanten bezeichnet, weil sie sehr groß sind, sehr teuer und sehr nutzlos. So formuliert es jedenfalls Stefan Kloß. Er ist Ökonom und Planer von Großveranstaltungen in Frankfurt. Auf dreistellige Millionenbeträge beziffert er die Summen, die für diese Stadien fällig werden. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wieso ist denn die Bereitschaft so groß, solche Kosten zu bezahlen?
Das ist noch relativ einfach, weil die Strahlkraft und die Identitätswirkung, die man sich von einem Großereignis wie Olympischen Spielen oder Fußballweltmeisterschaften verspricht, doch den ein oder anderen politischen Willen und damit auch das ein oder andere Budget freisetzt. Das wird also meistens von der Zentralregierung bezahlt aus großen Baubudgets. Das ist noch verkraftbar.
Und dann kommen aber die Folgekosten, die Sie gerade angesprochen haben. Was kommt da auf einen Staat zu oder einen Verein?
Die Folgekosten, das ist das Problem, da wird dann meistens der Verein, in den allermeisten Fällen aber die Kommune, mit Kosten von 5 bis 10 Millionen Euro, die allein der Betrieb einer einzigen Sportanlage kostet, allein gelassen.
Pro Jahr?
Pro Jahr.
Können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, eines der tollsten Beispiele aus der jüngeren Geschichte ist mit Sicherheit das Bird's Nest in Peking. Ein wunderschönes Stadion für ca. 80.000 Zuschauer, das für 340 Millionen Euro errichtet wurde. Mittlerweile finden dort nur noch kleinere und lokal bedeutsame Veranstaltungen statt. Trotzdem kostet das Stadion jedes Jahr 7 Millionen Euro Betriebskosten.
Das ist ja kein Pappenstiel, aber das wird sozusagen in Kauf genommen.
Das wird in Kauf genommen, um nicht zu sagen, es wird vorher einfach vergessen. In der Euphorie der Großereignisse möchte man möglichst viele Zuschauer bringen. Es geht ja auch darum, schneller, höher und weiter sich immer gegenseitig zu übertrumpfen. Jeder Ausrichter möchte die Best Games ever veranstalten. Da wird eher darüber nachgedacht, wie viel Ticketeinnahmen erziele ich, welches Bild generiere ich im Fernsehen und nicht, wie fühle ich denn diese überdimensionierten Sportstätten nach dem Großereignis.
Wenn wir mal auf die Allianz Arena in München schauen, die ja auch eine enorme Menge Geld verschluckt hat und für Skandale gesorgt hat, lässt sich da zum Beispiel prozentual sagen, wie viel die Vereine bezahlen und die Sponsoren und wie viel die öffentliche Hand?
Die Allianz Arena ist in unserem Fall ein schlechtes, weil ein gutes Beispiel. Sie ist eines der wenigen Arenen, die komplett in Vereinshand ist, die ein positives Betriebsergebnis hat und die auch auf die nächsten Jahre keine Finanzierungsprobleme haben wird. Das ist bei den allermeisten anderen Sportstätten nicht so. Also es gilt die Faustregel, die obere Hälfte der Bundesliga-Vereine ist in der Lage, ein eigenes Stadion zu haben. Das ist in Dortmund so, das ist in München so, das ist in Gelsenkirchen so, das ist auch in Mönchengladbach so. Bei der unteren Hälfte gehört das Stadion meistens der Stadt und muss sehr stark quersubventioniert werden.
Das heißt, man kann aber auch unterscheiden zwischen zum Beispiel Arenen, die für die Fußball-Bundesliga interessant sind und dann aber auch Stadien, die extra gebaut werden für solche Großveranstaltungen wie zum Beispiel die EM oder Olympia.
Genau. Also das ist eigentlich relativ leicht zu verstehen. Wenn man eine Fußball-Weltmeisterschaft durchführt, dann muss man 12 Stadien bauen. Im Durchschnitt hat man hinterher ca. 47.000 Stadionsitze pro Stadion. Mit dem kleinen Problem, dass es auf der ganzen Welt keine Fußballliga gibt, die im durchschnittlichen Spiel 47 Stadionsitze voll macht. Diese Liste wird angeführt von der am besten ausgelasteten Fußballliga, das ist die Deutsche Bundesliga, und da steht vorne dran die Allianz Arena. Deswegen ist es auch ein schlechtes, weil gutes Beispiel. Die schaffen es, solche Kapazitäten auszulasten. Dortmund schafft es, solche Kapazitäten auszulasten. Aber die meisten anderen Vereine, vor allem im europäischen Ausland oder dann noch weiter, zum Beispiel in Südafrika, werden das nicht schaffen.
Dort ist es tatsächlich so, dass zum Teil auch die riesigen Stadien, die mit einem enormen Aufwand gebaut worden sind, regelrecht verfallen.
In der Tat. Also das zurzeit am meisten zitierte Beispiel ist das Cape Town Stadion in Kapstadt, eines, wie ich finde, der schönsten Fußballstadien der Welt, das aber leider seit der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2010 kein einziges Spiel mehr stattgefunden hat, wo mehr als 8.000 Zuschauer da waren. Und man hat vor kurzem allen Ernstes darüber nachgedacht, diese Arena wieder abzureißen aus rein ökonomischen Gründen.
Weil das dann billiger wäre, als diese Ruinen weiter instand zu halten.
Weil der ortsansässige Fußballclub nach einem Jahr das Stadion wieder verlassen hat, weil er sich nicht mal die Heizkosten für den Rasen, die Beleuchtungskosten und die Kosten für die Grünpflege leisten konnte.
Was kann man denn nun anders machen? Also wie kann man nachhaltig planen für Megasport-Events, damit eben genau sowas nicht passiert, dass man so riesige Stadien hat, die dann doch nachher nicht genutzt werden können?
Die Regel ist ganz einfach. Man baut nichts für ein 16 Tages oder 30 Tages Event, sondern man baut ausschließlich permanente Infrastruktur für einen langfristigen Bedarf von mindestens 30 Jahren. Und alles, was dazu nicht gehört, muss man ganz konsequent temporär bauen.
Das heißt, man baut dann was aus quasi, ich sage jetzt mal übertrieben, aus Pappmaché. Das eine, was man später nicht mehr braucht, das kann man dann schnell ins Altpapier werfen. Und der Rest, der ein bisschen nachhaltiger genutzt werden kann, der kann dann aus festem Stein sein.
Genau so ist es. In London beispielsweise gibt es dafür ein sehr gutes Beispiel. Das Londoner Olympiastadion ist für 80.000 Menschen konzipiert und ist so gebaut, dass es nach dem Event auf 25.000 Zuschauerplätze reduziert wird. Wo das wirklich toll gelungen ist, ist auch ein Beispiel aus den Olympischen Spielen London. Da gibt es ein Schwimmstadion, das für 15.000 Zuschauer gebaut wurde, das aber nur für einen ganz kurzen Zeitraum eine Metamorphose zu 15.000 Zuschauern durchmacht, indem zwei Flügel angebaut werden und danach wird es auf 2.500 Zuschauer zurückgebaut.
Sehen Sie denn den Trend in die Richtung, dass tatsächlich mehr in diese Richtung gebaut werden wird?
Definitiv, das ist nicht nur ein Trend, das ist ein absolutes Muss. Jeder verantwortliche und verantwortungsbewusste Planer muss das in Zukunft so machen. Das sieht man daran, dass für die umstrittene Vergabe der Fußball-WM nach Katar von den 12 Stadien, die da benötigt werden, 8 teil- oder volltemporär geplant wurden. Denn da sind wir uns alle einig, dass ein Land von der Größenordnung wie Katar keine 60.000er oder 40.000er Stadien braucht. Und deswegen werden alle diese Stadien entweder komplett oder mindestens zu 50% in ihrer Kapazität nach dem Ereignis zurückgebaut werden.
Der Ökonom Stefan Kloß, Planer von Großveranstaltungen, sieht also Licht am Horizont, was die Stadionplanung angeht.